Schläge, Erpressung, psychische Gewalt. Viele Frauen werden Opfer von gewalttätigen Männern. Einige überleben es nicht. Im vergangenen Jahr wurde ein Hochrisikomanagement in Schleswig-Holstein eingeführt, um Frauen besser schützen zu können. Was genau es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute im Schwerpunkt. Guten Morgen an diesem Dienstag, den 14. Januar. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Wie eine Spielekonsole für Erwachsene. So sieht es im neuen Hybrid-OP-Saal aus. Welches Wort zum Unwort des Jahres 2024 gekürt wurde und News von der Vendée Globe. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Seit gut einem Jahr gibt es in Schleswig-Holstein ein Hochrisikomanagement. Es soll helfen, Frauen vor schwerer körperlicher Gewalt und tödlichen Übergriffen zu schützen. Seit der Einführung steigen die Zahlen. Laut dem Landesverband Frauenberatung in Schleswig-Holstein beträgt der Anstieg 2024 etwa 50% gegenüber dem Vorjahr. Meine Kollegin Inga Gerke hat mit Mitarbeiterin des Frauenzentrums in Schleswig gesprochen und weiß mehr. Die Zahlen sind ja stark gestiegen. Woran liegt das denn?
Genau, auf dem Papier gibt es mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen. Ob es jetzt aber auch tatsächlich zu mehr Gewalt kommt, das können Frauenberatungsstellen gar nicht so sagen. Was sie halt sagen können, ist, dass mehr Fälle gemeldet werden. Und da sind sie sich aber einig, da sagen sie auch, das liegt am Hochrisikomanagement, was jetzt vor einem Jahr ungefähr eingeführt wurde.
Äußert sich die Gewalt gegen Frauen denn typischerweise körperlich, also durch Schläge?
Ja, Gewalt kann ja ganz viele unterschiedliche Formen haben. Es muss nicht immer so dieser Schlag ins Gesicht sein, an den viele immer direkt denken. Das kann auch Stalking sein, das kann Erpressung sein. Das kann aber vor allem auch psychische Gewalt sein, wenn ein Mann zum Beispiel der Frau droht, den Kindern was anzutun, wenn sie nicht das tut, was er will.
Wie soll das Hochrisikomanagement helfen und wie läuft das ab?
Ja, also das Hochrisikomanagement, das ist ein relativ komplexes System. Es fängt mit dem Fragebogen an. Den können Polizeibeamte vor Ort, wenn sie zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen werden, ausfüllen. Und da geht es dann vor allem um die Einschätzung der Beamten, in welcher Gefahr die Frau sich befindet. Und dann muss eine bestimmte Punktzahl sozusagen erreicht werden. Und wenn diese Punktzahl erreicht wird, dann wird eine Fallkonferenz einberufen. Und bei dieser Fallkonferenz wiederum sitzen dann ganz viele unterschiedliche Akteure zusammen, die aber alle irgendwie mit diesem Fall zu tun haben. Also das kann wirklich vom Jugendamt sein, das kann der sozialpsychologische Dienst sein, das kann die Waffenbehörde sein. Und gemeinsam wird dann geschaut, wie man diese Frau am besten schützen kann, damit es eben nicht zu einer ganz, ganz schlimmen Straftat kommt oder vielleicht sogar zu einem Tötungsdelikt.
Danke an Inga Gerke. Nun kommen wir zu unserer Klimanachricht. CDU und CSU haben angekündigt, bei einem Wahlsieg das Heizungsgesetz von Robert Habeck wieder zurückzunehmen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also kurz PIK, hat jetzt allerdings vor diesem Schritt gewarnt. Ottmar Edenhofer, der Direktor vom PIK, hat stattdessen ein Gebäudeklimageld vorgeschlagen. Edenhofer erklärte, dass es eine entsprechende Kompensation brauche, um Menschen bei der Wärmewende nicht zu überfordern. Bei einem Gebäudeklimageld gehe es um Rückerstattungen, die sich nach dem energetischen Standard des Gebäudes richten sollen. Die Rückerstattungen sollten dann aber schrittweise weniger werden, damit der Druck, die eigene Heizung zu sanieren oder zu tauschen, größer werde. Als Grund für seinen Vorschlag nannte Edenhofer den steigenden CO2-Preis. Schon in 2 Jahren werde sich dieser über den europäischen Emissionshandel bilden und das fossile Heizen werde so zur steigenden Belastung. Mehr zu den Forderungen von Edenhofer gibt es über den dazugehörigen Artikel in der Beschreibung. Er sagt zum Beispiel, anstatt das Heizungsgesetz zu kassieren, würde er die künftige Bundesregierung zu einer Lockerung der Schuldenbremse bei gleichzeitiger Anhebung des CO2-Preises auffordern. Und jetzt gibt's einen Überblick, was in Schleswig-Holstein gerade noch so los ist. Moderne OP-Säle kennen die meisten von uns ja eher aus Serien wie Grey's Anatomy oder Dr. House. Im Fernsehen sehen wir dann lange höhenverstellbare Tische, große Leuchten und viele technische Geräte. Aber entspricht das eigentlich der Wirklichkeit? In Rendsburg gibt es in der Schönklinik einen Hybrid-OP-Saal. 23 wurde er eröffnet und ist daher noch relativ neu. In dem Raum befindet sich eine Hochleistungs-Röntgenanlage mit drei Gelenken, die auf Schienen durch den ganzen Saal fahren kann. Dazu gibt es Monitore für die Bilddarstellung. Dr. Human Osman ist Chefarzt der Gefäß- und endovaskulären Chirurgie und hat erklärt, dass jetzt mit einem 3D-Bildgebungsverfahren und KI-gestützter Software gearbeitet werden kann. Das sei auch gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt, sondern eher wie eine Spielkonsole für Erwachsene. Was es in diesem OP-Saal noch alles zu entdecken gibt, das seht ihr auf Fotos in dem Artikel auf saz.de. Das Unwort des Jahres 2024 wurde gewählt. Dieses Mal ist der Begriff Biodeutsch auf Platz 1 gelandet. Entschieden hat das eine Jury, die aus 4 Sprachwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, einer Journalistin sowie jährlich wechselnden Mitgliedern besteht. Zur Begründung erklärte die Jury, dass der Begriff vor allem genutzt werde, um Menschen vor dem Hintergrund vermeintlich biologischer Abstammungskriterien einzuteilen, zu bewerten und zu diskriminieren. Besonders in den sozialen Medien ist der Begriff im vergangenen Jahr oft benutzt worden. Weiter sagte die Jury, dass der Gebrauch von Biodeutsch eine Form von Alltagsrassismus sei. Auf Platz 2 ist übrigens das Wort Heizungsverbot gelandet. Laut der Jury handele es sich dabei nämlich um eine irreführende Bezeichnung, die verwendet worden sei, um klimaschützende Maßnahmen zu diskreditieren. Und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Ausblick. Und zwar wird heute der erste Segler der Vendée Globe im Ziel erwartet. Das ist Charlie Dallin. Der deutsche Segler Boris Herrmann wird sein Ziel voraussichtlich in ungefähr 10 Tagen erreichen. Der 43-Jährige hat bisher so einige Hürden überwinden müssen. Zum Beispiel schlug ein Blitz neben seinem Boot ein. Herrmann ist zum Glück nichts passiert, aber ein Teil seiner elektronischen Ausrüstung wurde beschädigt, zum Beispiel sein Radargerät. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und werden gleich auf jeden Fall live erstmal reinschauen, was da so passiert. Da werden nämlich einige Schaulustige erwartet in Le Sable d'Olonne, die den Franzosen dann bei seinem Einzug groß feiern werden, schätze ich. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den neuen Tag.